Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Was wäre, wenn wir den Tag gelassen und freundschaftlich in Angriff nehmen? Dazu vielleicht etwas DRS2 hören, so wie jetzt, wo es DRS2 à la carte gibt, mit Katharina Kilchenmann am Mikrofon. Literaturneuerscheinungen stellen wir in einer Stunde in Reflexe vor und jetzt geht es in Kontext um Familie und darum, wie Paare Arbeit teilen. Ideal wäre, wenn beide alles machen, sagt die deutsche Soziologin Tomke König, die in der Schweiz und in Deutschland 40 Paare mit Kindern dazu befragt hat, wie sie die Arbeit zu Hause aufteilen. In Gesprächen hat sie erörtert, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit der Anspruch im Kopf in die Tat umgesetzt werden kann. Hören Sie dazu die Sendung von Sabine Bitter.
Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends in die Küche und wollen sich ein Brot schmieren. Sie machen den Kühlschrank auf und da ist keine Butter, kein Käse, keine Wurst. Der Eisschrank ist leer. Was passiert dann? Das ist eine der Fragen, die die Soziologin Tomke König 40 Paaren gestellt hat. Im Rahmen einer Studie hat sie erforscht, wie Frauen und Männer die Arbeit im Haushalt und in der Familie aufteilen.
Wenn man Gespräche führt mit Paaren und das nicht nur in der Mittelschicht oder Oberschicht, sondern auch in einfacheren Milieus, merkt man, dass dort nicht mehr alles so selbstverständlich ist, wie das für frühere Generationen von Männern und Frauen war.
Wer zu Hause wofür verantwortlich ist, das ist für viele Paare heute nicht mehr selbstverständlich. Dennoch sind Frauen und Männer, die die Familienarbeit halbe-halbe aufteilen, in der Minderheit.
Wenn man jetzt in Statistiken reinguckt und sich die großen Studien anschaut, dann müsste man zu dem Schluss kommen, es ist vieles noch so, wie es immer war, nämlich die Frauen machen den Löwenanteil an der Hausarbeit und der Kinderbetreuung und die Frauen arbeiten häufig nur in Teilzeit.
Aber wer zu Hause was tut, das handeln Frauen und Männer heute, so ein Befund der Studie, vermehrt und laufend aus. Diese Verhandlungen am Küchentisch werden auch mal mit harten Bandagen geführt, zumindest solange die Frau voll berufstätig ist und ihr eigenes Geld verdient. Wenn aber ein Kind kommt, so stellt Tomke König aufgrund der Gespräche fest, rutschen viele Paare in die traditionellen Rollen. Nicht selten geht ein gleichberechtigtes und erwerbstätiges Paar in den Gebärsaal hinein und kommt mit dem Baby in einer Familienkonstellation wieder heraus, die an die 1950er Jahre erinnert. Sie will dann, wenn überhaupt, nur noch Teilzeit arbeiten und er sieht sich in der Rolle des Haupternährers. Für die deutsche Feministin der ersten Stunde, für Alice Schwarzer, ist das nicht erstaunlich, wie sie neulich im Bayerischen Rundfunk in der Talksendung 1:1 zu bedenken gab.
Also ich glaube, Frauen und Männer haben manchmal eine Kluft zwischen dem theoretischen Anspruch und dem praktischen Nachziehen, ja?
Der theoretische Anspruch lautet, es wäre ideal, wenn Frauen und Männer die Arbeit zu Hause fair aufteilen würden. Warum dies ideal wäre, erklärt die Soziologin Tomke König, die sich an der Universität Basel habilitiert.
Dann nehmen die Möglichkeiten zu, die Männer und Frauen haben, in ihrem Leben sich zu definieren. Und früher haben sich die Frauen sehr stark über die Kinder definiert, über das Muttersein. Frau bin ich dann, wenn ich eine gute Mutter bin. Und jetzt merken Frauen, ich bin auch dann noch eine Frau, wenn ich zum Beispiel eine Karriere mache. Und wichtiger noch, auch Männer merken, dass wenn sie Zeit mit ihren Kindern verbringen, dass sie dann nicht weniger Mann sind, sondern auch neue Formen der Fürsorge entwickeln.
Wenn sich Männer an der Betreuung der Kinder und an der Hausarbeit vermehrt beteiligen, dann steige die Wertschätzung für diese Tätigkeiten, die nicht bezahlt werden, aber gesellschaftlich wichtig sind.
Dann merken sie, das, was meine Frau da bislang alleine gemacht hat, wow, das ist ganz schön viel Arbeit und gleichzeitig, das macht aber auch Spaß, das möchte ich auch gern und ich merke auch, dass es zum Beispiel meine Erwerbsarbeit relativiert. Dass es schön sein kann, pünktlich nach Hause zu gehen, weil man dann noch den Frühlingstag genießen kann auf dem Spielplatz mit den Kindern.
Es wäre ideal, wenn beide alles machen. Aber oft ist es nicht so. Und dies wird immer wieder beklagt, etwa von Bascha Mika, der ehemaligen Chefredaktorin der Berliner Tageszeitung Taz, die neulich in einem Gespräch im Radio Bremen festhielt.
In den letzten 15, 20 Jahren ist in der Richtung kaum etwas passiert, dass wir Frauen dieses Ziel fast aus dem Blick verloren haben. Wir reden so. Und Männer reden auch so. Also der moderne Diskurs unter Paaren ist, Schatz, wir teilen uns alles von der Wiege bis zur Bahre so ungefähr. Doch kaum geht's ums praktische Handeln, ist davon überhaupt nicht mehr die Rede, sondern dann schlagen eben die alten Rollen zu.
In ihrem kürzlich veröffentlichten und sehr umstrittenen Buch »Die Feigheit der Frauen« geht die Journalistin Bascha Mika den Frauen an den Kragen. Sie seien an ihrer misslichen Lage im mittleren Lebensalter selbst schuld, wenn sie sich auf ein häusliches Arrangement mit Kindern einlassen, ohne vorher mit ihrem Partner verbindlich ausgehandelt zu haben, wer wofür zuständig sei. Genau damit liefen sie Gefahr, beruflich und finanziell zurückstecken zu müssen, was lebenslängliche Folgen habe. Sie spricht in diesem Zusammenhang insbesondere die junge Generation von Frauen an, die sie die Latte Macchiato-Mütter nennt. Sie hat dabei Frauen vor Augen, die mit einem schicken Kinderwagen im Café sitzen, die auf ihrem Laptop oder iPhone noch ein paar Mails checken, weil sie für ein paar Stunden in der Woche gerade in einem kulturellen Projekt mitarbeiten, aber faktisch bereits vom Einkommen leben, das ihr Mann nach Hause bringt.
Es geht tatsächlich um die Frauen, die von sich sagen, wir wollen eben ein selbstbestimmtes Leben, wir wollen eigenständig sein. Und wenn dann diese Frauen, die auch noch die nötige Bildung haben, die wirklich dadurch auch die Wahlmöglichkeiten haben, wenn dann diese Frauen einen Lebensentwurf wählen, wo sie alles auf den Müll geschmissen haben, was ihre Unabhängigkeit angeht, wo sie sich wirklich ökonomisch ganz stark von ihren Männern abhängig gemacht haben, wo sie eben auch ihre Selbstbestätigung im Beruf nicht mehr für wichtig halten, dann ist das nicht nur ein privates Problem für diese Frauen, weil ich glaube, sie werden auf Dauer damit nicht glücklich, sondern es ist auch ein gesellschaftliches Problem.
Bascha Mika räumt ein, dass die Forderung nach einer Aufteilung der Arbeit zu Hause unromantisch sei.
Also wer möchte schon, wenn er frisch verliebt ist, daran denken, wie ist das mit 50? Aber zu überlegen, die Entscheidung, die ich jetzt als Anfang 30-Jährige treffe, zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, wie lange gehe ich aus meinem Beruf raus mit Kindern, bin ich damit in 20, 30 Jahren wirklich noch zufrieden? Oder gehe ich hier die ersten Schritte in ein Leben, das ich eigentlich so nicht möchte, und dann komme ich möglicherweise nicht mehr da heraus.
Auch die Soziologin Tomke König stellt bei ihren Gesprächen mit Paaren, die sie in der Schweiz und in Deutschland geführt hat, fest, dass Frauen und Männer, wenn sie Eltern werden, die neue Situation zu wenig bedenken.
Dass viele Paare auch so hineinrutschen. Und dieses «Es hat sich so ergeben», das ist da der berühmte Satz, der auch immer wieder genannt wird, dass Paare auf einmal merken, oh, was ist denn da passiert? Das ist tatsächlich ein Problem. Also wenn nicht es ins Gespräch gebracht wird, was ich möchte, dann können sich natürlich Dinge einschleichen. Ich habe eine Frau interviewt, die dann ihre Erwerbsarbeit unterbrochen hat erstmal und dann aber auch beendet hat und die trotzdem irgendwie davon ausgegangen war, dass ihr Mann im Haushalt sich beteiligt. Er hat aber gedacht, naja, wenn sie ganz aufhört, dann muss ich mich ja hier nicht beteiligen. Also er ist in die klassische Rolle gegangen und dann sagt sie im Interview, ich habe immer gedacht, wenn zwei ein Kind kriegen, dann teilen sie das gerecht. Sie hätte mit ihrem Mann darüber reden müssen, dann hätte sie vielleicht festgestellt, dass er der Annahme ist, dass wenn sie nicht erwerbstätig ist, dass sie dann selbstverständlich den Rest macht. Darüber muss dann verhandelt werden. Das tun die dann auch und sie bringt ihn dazu, dass er nach der Arbeit sich dann auch um den Haushalt kümmert, also dass sie auch ihre Freizeiten bekommt. Das heißt, hier wäre wichtig gewesen, dass sie früher mal darüber geredet hätten.
Dies wurde von Soziologinnen in der Frauenforschung bereits vor 40 Jahren in der sogenannten Hausarbeitsdebatte thematisiert. Dass die Hausarbeit nicht beachtet wird, so wurde damals argumentiert, sei ein Beispiel dafür, dass die Soziologie bisher Frauen und ihre Lebenswelten ausgeblendet hätte. Wenn die Arbeit zu Hause aber seit Jahrzehnten ein ungelöstes Problem ist, muss man dann von einer Illusion der Emanzipation sprechen, wie dies einst ein provokativer Buchtitel tat?
Illusion würde man jetzt ja sagen, wenn die Paare aber trotzdem denken, sie machen es gerecht, wenn sie sich einen vormachen. Und da habe ich halt festgestellt, wenn man die Paare damit konfrontiert im Interview, wenn man sagt, ja, sie wollen die Arbeit gerecht teilen, aber was ich hier beobachte, ist eigentlich, die Frau macht doch mehr. Dann sagen die, ja, da haben sie recht. Die täuschen sich nicht, sondern die sehen das und nehmen das auch verstärkt wahr, wie sie selber dazu beitragen, dass es nicht gerecht ist.
Deswegen stünden die Paare, die heute am Küchentisch ihre Arbeitsteilung aushandeln, an einem anderen Punkt als vor 30, 40 Jahren.
Die Akteure wissen, mit welchen Alltagshandlungen sie zu etwas Ungerechtem beitragen. Und wenn man sie darauf anspricht, können sie darüber auch reflektieren.
Zum Beispiel sagt ein Mann im Interview:
Putzen gehört dazu. Ich bin da immer noch an einem anderen Ort als Sie. Aber es fällt mir weniger schwer als früher. Also insgesamt geht's auch um mein Wohlbefinden. Einfach in den Dingen drin, dass ich das Gefühl habe, ich stehe gut in der Partnerschaft drin. Das ist eine Form von Gerechtigkeit. Ist mir sehr wichtig.
Tomke König ist bei den 40 Gesprächen auch auf Paare gestoßen, die die Rollen vollständig vertauscht haben.
Ich habe einen Elektrotechniker interviewt mit seiner Frau, der bei der Deutschen Bundesbahn gearbeitet hat. Der hat aber keine Lust mehr gehabt auf seine Arbeit und hat gesagt, Mensch, wenn wir jetzt ein Kind kriegen, dann habe ich in Deutschland die Möglichkeit, 3 Jahre Elternzeit zu nehmen. Und den Elternteil können wir bestimmen, das kann auch der Mann machen. Und seine Frau arbeitet in einem großen Chemiekonzern als Laborantin und es war klar, die kann noch aufsteigen. Also sie hat viel mehr Chancen, in ihrem Beruf noch voranzukommen als er selbst. Das heißt, finanziell hat es sich für sie auch gerechnet, dass er rausgegangen ist und nicht sie. Und das hat er gemacht. In einem Milieu, in dem er dafür sehr viel Spott und Hohn bekommen hat. Also seine Kollegen haben sich über ihn lustig gemacht. Die haben gesagt, haha, gibst du deinem Kind jetzt auch die Brust? Also er hat auch gesagt, das war nicht einfach.
Ideal wäre, wenn beide alles machen, sagt die Soziologin Tomke König, die in einer Studie Gespräche mit 40 Paaren über die Arbeitsteilung zu Hause gesprochen hat. Ob das Modell halbe-halbe gesellschaftlich zunehmenden Anklang findet, kann sie aufgrund der beschränkten Zahl von Interviews nicht sagen.
Was man sicherlich sagen kann, dass was quantitativ mehr wird, dass sowohl Frauen als auch Männer heutzutage mehr Entscheidungen treffen können. Also wenn sich die Geschlechternormen auflösen, dann habe ich einen inneren Freiraum zu sagen, ich möchte zu Hause bleiben. Ich finde, das ist etwas anderes, ob ich sage, ich möchte zu Hause bleiben, weil, und dann kommen die Gründe, oder hab gar nicht die Wahl, weil ich bin eine Frau und ich muss zu Hause bleiben. Das finde ich schon einen deutlichen Unterschied.
Dieses Bewusstsein zeige sich in den Gesprächen fast in allen gesellschaftlichen Gruppen, außer etwa in jenen Kreisen, in denen der Status Gattin so etwas wie einen Beruf darstelle, sagt Tomke König.
Ich würde schon sagen, dass es soziale Milieus gibt, in denen die klassische Arbeitsteilung dominiert. Das heißt, die Vorstandsvorsitzenden eines großen Schweizer Konzerns, die meisten haben immer noch Gattinnen, also sind mit Frauen verheiratet, die nicht berufstätig sind. Und hier würde ich sagen, spielt das Milieu auch eine entscheidende Rolle. Also, dass es für einen Vorstandsvorsitzenden sich gehört, eine Frau zu haben, die für die kulturelle Repräsentation zuständig ist.
Und dann gibt es noch jene Paare, die gerne anders wählen würden, aber nicht können.
Ich habe ja auch Paare interviewt, wo der Mann, ein Koch, arbeitslos ist, schon langzeitarbeitslos ist. Die Frau arbeitet in einer Putzfirma, putzt Büros und sie ist die Alleinernährerin quasi. Aber das entspricht ganz und gar nicht deren Vorstellungen. Also die würden gerne es klassisch teilen und die Frau muss sich auch kaputt arbeiten dafür, dass sie überhaupt diesen Lohn reinbekommt, den sie brauchen. Und die sind damit ganz und gar nicht zufrieden. Das heißt, die Arbeitsmarktbedingungen zwingen dieses Paar dazu, die Arbeit untypisch zu teilen.
Die größere Bereitschaft, darüber zu verhandeln, wer zu Hause welche Rolle einnimmt, führt auch zu neuen Definitionen der anfallenden und unbezahlten Arbeit. Seit Männer sich vermehrt im Haushalt betätigen, ist auch schon mal von einem Bügelmarathon, von Großeinkauf und Generalreinemachen die Rede. Ein Mann, der zu 100% für Haushalt und Kinder zuständig ist, sagt in einem der Interviews:
Ich bin der Provider der Familie. Providing ist den Haushalt in Schwung halten, kochen, sauber machen, für Gesundheit sorgen und schauen, dass alle glücklich sind.
Bedeutsamer aber als diese sprachlichen Anpassungen, die eine anspruchsvolle Aktivität betonen, ist, dass die dauernden innerfamiliären Verhandlungen subtile Kämpfe im Alltag vieler Paare ausmachen. So verschiebt sie, die zu Hause ist, das Putzen aufs Wochenende, damit es einen Grund gibt, dass er dann die Kinder übernimmt. Oder er, der Vollzeithausmann ist, baut nebenher ein Haus um und nimmt das Kind auf die Baustelle mit.
Das habe ich herausgearbeitet, dass die Männer, die in die Hausfrau-Position gehen, tatsächlich diese Situation anders nutzen, sage ich mal. Und sie bestehen mehr darauf, dass wenn die Frauen dann nach Hause kommen, dass die sich auch beteiligen. Die sollen dann sofort die Kinder übernehmen und auch sofort noch was im Haushalt machen, weil sie möchten dann eben auch noch ihre Hobbys pflegen und sie definieren Hausarbeit stärker als Arbeit. Also sie sagen, ich habe auch gearbeitet, ich brauche jetzt auch mal eine Pause.
Im Detail verhandelt wird nicht nur die Arbeitsteilung oder der Rollentausch, sondern jede Arbeit, die anfällt. Eine Mutter gibt Tomke König zu Protokoll.
Wenn ich sehe, Michael vergisst die Butter im Brei, dann sage ich es ihm. Und dann sage ich es auch, weil es mir nicht egal ist, weil ich denke, nein, ich möchte natürlich, dass der Junge den Brei so kriegt, wie er ihn immer kriegt. So, wie ich denke, dass er gut ist.
So bleibt manchem Mann nur die Rolle des gemaßregelten Assistenten. Tomke König hält fest, dass die täglichen Verhandlungen im Detail viel Sand ins Getriebe der Beziehungen rieseln lassen. Die Feministin Alice Schwarzer ist darüber nicht erstaunt und plädiert für Lockerheit.
Aber ist doch klar, dann sagen die doch nicht gleich fröhlich, ja super, 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 hier ist meine neue Partnerrolle und so, alles klar, Schatz. Die sind erstmal irritiert, die sind verunsichert, die sagen sich, verdammt. Manchmal sagen mir ja Männer ganz im Ernst, ja Frau Schwarzer, darf ich Ihnen noch in Mantel helfen? Dann sage ich mit größtem Vergnügen, ich finde sowieso nie die Ärmel. Also ich meine, wir müssen ja auch mal sehen, dass das alles nicht so blutig gehandhabt wird und dass wir miteinander reden können und dass wir auch nicht immer auf der Höhe unseres Programms sein müssen.
Nicht immer auf der Höhe des Programms. Die Soziologin Tomke König hat wissen wollen, unter welchen Voraussetzungen es Paaren gelingt, das Programm einer fairen Arbeitsverteilung, das sie im Kopf haben, auch umzusetzen. Sie nennt die institutionellen Bedingungen, die dafür nötig wären, ein langer Elternurlaub, ein ausreichendes Angebot an Kinderkrippen, Mittagstische. Und sie hält fest, dass die Schweiz weit von solchen günstigen Rahmenbedingungen entfernt sei. Wer als Mutter oder Vater nach einem 9-stündigen Arbeitstag nach Hause kommt, hat noch einmal ein paar Stunden Arbeit vor sich. In vielen Familien in der Schweiz müssen die Eltern nach dem Abendessen die Kinder bei den Hausaufgaben unterstützen, während in Deutschland diese Aufgabe tagsüber bald landesweit sogenannte Schülerläden übernehmen.
Das ist für die Schweiz, glaube ich, noch in weiter Ferne. In Deutschland wird es ausgebaut und wird es in ein paar Jahren auch die Regel sein. Das heißt, dass die Eltern nach Hause kommen und das zumindest nicht mehr machen müssen.
Auch die Unternehmen müssten beiden Elternteilen entgegenkommen, etwa mit Karriereplänen für Teilzeitbeschäftigte. Eine Frau gibt Tomke König zu Protokoll, dass die Berufsarbeit an Qualität verloren habe, seit sie ein Kind hat.
Also, dass du plötzlich keine Zeit mehr für dich hast, dass du plötzlich kaum Zeit hast für die Beziehung, weil die Bedürfnisse des Kindes so deutlich sind, dass du dich dem auch nicht entziehen kannst. Gleichzeitig kommt die Phase, dass es im Beruf schwer ist, weil man einfach in dir halt nur noch die Teilzeitmutti sieht und nicht mehr die junge, gut ausgebildete Frau, die eigentlich jetzt mal loslegen könnte. Wenn man es schaffen könnte, damit gelassener umzugehen, auch mit eben diesen Perfektionsansprüchen, die man in diesen einzelnen Bereichen hat, dann würde man sich viel Stress wegnehmen. Und das sagen dir auch alle, dass du eben nicht die perfekte Liebhaberin sein kannst und gleichzeitig die perfekte Mutter und die perfekte Angestellte. Dass das eben nicht funktionieren kann. Aber niemand sagt dir, wie das denn funktionieren soll.
In den Gesprächen hat Tomke König immer wieder nach den Gründen gefragt, warum Paare sich dafür entscheiden, dass beide einer Erwerbsarbeit nachgehen und sich die Arbeit zu Hause teilen.
Einmal, dass sie Interesse an allen Tätigkeiten haben, dass sie wirklich alles machen wollen. Dann, dass sie sagen, gerade die Zusammenstellung der verschiedenen Tätigkeiten macht die einzelne Tätigkeit angenehm.
Zum Beispiel?
Wenn man den ganzen Tag über im Büro war, dann ist es schön, nach Hause zu kommen und zu kochen. Das macht dann Spaß. Wenn man immer zu Hause ist, egal ob nur Mann oder Frau, und jeden Tag kochen muss und nichts anderes als kochen, putzen, aufräumen und Kinder, dann werden diese Tätigkeiten nervig und lästig. Also das heißt, Hausarbeit wird teilweise dann sogar als Entspannung erfahren. Ein Mann erzählt, ach, ich freue mich darauf, sonntags zu bügeln. Das finde ich eine schöne Tätigkeit. Das würde der nicht sagen, wenn der immer und nur dafür zuständig wäre.
Schafft es ein Paar, die Zuständigkeiten zur Zufriedenheit beider Seiten aufzuteilen, könne dies sehr beflügelnd sein.
Das befreiende Moment ist, dass diese Frauen und Männer merken, dass sie Dinge tun können, die ehemals nur das andere Geschlecht tun konnte. Und sie können das tun, ohne dass ihnen die eigene geschlechtliche Identität in Frage gestellt wird. Eine Frau, die Karriere macht, merkt, ich kann trotzdem auch eine gute Mutter sein. Und ich bleibe eine Frau. Ich bin nicht eine Mannfrau oder irgendwie sowas. Das erleben die als, glaube ich, als befreiend, dass sie merken, mir passiert nichts Schlimmes in meiner geschlechtlichen Identität, wenn ich das tue. Bei den Männern ist es ein bisschen wackeliger. Also Männer, die vor allen Dingen sich entscheiden, also nur in Anführungsstrichen Hausmann zu sein, also die ihre Erwerbsarbeit unterbrechen oder ganz beenden, das habe ich vorhin schon mal gesagt, die werden stigmatisiert und deren Männlichkeit steht schon zur Disposition. Also das heißt, bei den Männern ist es nicht so einfach wie bei den Frauen, aber wenn die Männer beides machen, also wenn sie in der Erwerbsarbeit drin bleiben, dann merken sie, das ist befreiend. Ich bin nochmal jemand ganz anderes, wenn ich mit den Kindern bin. Also meine Männlichkeit nimmt auch nochmal eine ganz andere Form an, wenn ich mich mit den Kindern beschäftige und das ist was Tolles. Also da ist eine Erweiterung.
Wer sich zu Hause engagiert, habe auch mehr Möglichkeiten, die weniger angenehmen Seiten der Erwerbsarbeit zu relativieren.
Ich habe eine Professorin interviewt, die Professorin sagt, wenn ich in der Fakultätssitzung sagen kann um 19 Uhr, ich muss jetzt nach Hause gehen, weil ich möchte heute Abend mit meinen Kindern zu Abend essen, dann hat sie einen guten Grund, die Fakultätssitzung zu verlassen. Das genießt sie. Genauso umgekehrt, wenn man das ganze Wochenende mit den Kindern verbracht hat, und das sagen viele, dann freuen sie sich montags auf die Erwerbsarbeit. Und das reicht dann auch mal. Dann sind sie aus dieser unbegrenzten, emotional aufgeladenen Arbeit mit den Kindern raus und genießen die Klarheit und auch die Instrumentalität der Erwerbsarbeit.
Ob dies gelingt, so hält die Soziologin Tomke König weiter fest, hänge stark davon ab, ob ein Paar beruflich bereits etabliert sei, wenn es eine Familie gründet.
Weil sie dann unter Umständen auch besser verhandeln können, mit dem Arbeitgeber auf Teilzeit zu gehen, ohne Angst zu haben, den Job zu verlieren, weil sie auch besser absehen können, wie viel sie eigentlich arbeiten müssen, um dann doch noch Karriere machen zu können. Also dieses berufliche Etabliertsein ist schon, haben diese Paare mehr Chancen auf Flexibilität auch in dem Arrangement.
Die Überlegung, sich erst eine berufliche Position zu erarbeiten, bevor man sich für ein Kind entscheidet, hat aber einen entscheidenden Nachteil.
Da ist aber natürlich das Risiko, dass die Paare zu lange warten mit der Familiengründung. Dass sie, wenn sie warten, bis sie beruflich etabliert sind, kann es sein, dass die Familiengründung nicht mehr funktioniert, weil die Frau einfach nicht mehr schwanger wird oder sie dann auch zu alt sind für eine Adoption. Also das ist auch ein gesellschaftliches Problem.
Die Soziologin Tomke König hat selbst erst spät zwei Kinder bekommen, die heute 5 und 3,5 Jahre alt sind.
Ich könnte meine wissenschaftliche Laufbahn gar nicht machen, wenn ich nicht einen Mann hätte, der sich genau zu gleichen Anteilen auch an der Hausarbeit und an der Kindererziehung beteiligt, der aber auch voll erwerbstätig ist. Das heißt, wir machen wirklich beide alles, auch im vollen Umfang.
Tomke König und ihr Mann, die in Köln leben, teilen zwar die Arbeit, die zu Hause zu tun bleibt, aber
wir haben einen vollen Kindergartenplatz für beide Kinder. Wir hatten früher eine Tagesmutter, schon sehr früh auch. Wir haben zusätzlich noch ein Kindermädchen, die nachmittags manchmal die Kinder vom Kindergarten abholt. Und wir haben auch einen Opa, der an den Wochenenden manchmal einspringt. Ohne dieses ganze Netz und ohne diese ganzen Ressourcen könnten wir das gar nicht tun. Ja.
Denn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind mit ihrer Arbeit nie fertig. Der Druck, Forschungsresultate zu erzielen und sie zu veröffentlichen, ist enorm. Aber auch in anderen Berufen hat die Arbeitsbelastung in den letzten 20 Jahren stark zugenommen. Viele müssen nach Feierabend noch E-Mails durchsehen, Telefongespräche führen und Bereitschaftsdienste leisten. Das heißt, wenn Frau und Mann berufstätig sind, dann häufen sich nach der Arbeit solche zusätzlichen Verpflichtungen an. Tomke König spricht von einer neuen Doppelbelastung.
Wenn alle alles machen, alle eigentlich immer arbeiten. Das heißt, die Phasen, in denen Erholung und Entspannung und auch mal Nichtstun möglich ist, nehmen ab. Das können Sie sich ganz einfach vorstellen. Wenn klar ist, dass alle erwerbstätig sind, dann sind Sie morgens vielleicht Teilzeit in einem Büro tätig oder in einer Firma, dann kommen sie nach Hause. Egal, wer nach Hause kommt, der Mann oder die Frau, der muss dann erstmal gucken, dass eingekauft wird und vielleicht Ordnung gemacht wird, Wäsche gewaschen wird. Und dann müssen die Kinder abgeholt werden und dann muss mit den Kindern gespielt werden. Das alles lässt kaum Phasen, in denen man sich um sich kümmern kann oder auch nichts tut. Und das finde ich interessant, weil man ja denken könnte, dass wenn ein Paar sich die Hausarbeit teilt, dass es dann weniger wird. Also weil lange Jahre ja von der Doppelbelastung der Frauen gesprochen wurde und gesagt wurde, ja, wenn die erwerbstätig sind, dann nimmt ja deswegen ihnen niemand die Hausarbeit ab.
Obwohl ihre eigene Familienorganisation durch Drittpersonen unterstützt wird, müsse auch sie manchmal Nein sagen, damit die Erwerbsarbeit nicht überhand nehme, sagt Tomke König, die an der Universität Bielefeld eine Professorin vertritt.
Ich kriege auch Anfragen für Tagungen und für Aufsätze, die ich absagen muss, weil dann gerade mein Mann vielleicht beruflich stärker belastet ist oder weil ich auch gar nicht möchte, weil ich merke, ich schaffe das gar nicht. Neben allem anderen, was ich auch noch tue, kann auch sein, dass ich es absage, weil gerade ein Kind die Röteln hat und 2 Wochen zu Hause sein muss. Also die berufliche Tätigkeit erfährt auch Abstriche. Ich kann das nicht so betreiben, wie das vielleicht meine Kollegen und Kolleginnen machen, die keine Kinder zu betreuen haben.
Alles in allem kommt Tomke König zum Schluss, dass das Bewusstsein, dass eine faire Arbeitsteilung ideal wäre, in fast allen gesellschaftlichen Gruppen heute stärker ist als noch vor 20 oder 30 Jahren. Viele Paare bemühen sich denn auch darum, sich von traditionellen Rollenmustern zu trennen und individuelle Lösungen zu finden. Ob dies gelingt, hänge maßgeblich von staatlichen Rahmenbedingungen ab, etwa vom Angebot an Betreuungsplätzen und von der Höhe der Löhne, die es erlauben, solche Dienste in Anspruch zu nehmen. Der Erfolg hänge auch davon ab, ob ein Paar die Belastung der Berufsarbeit begrenzt halten kann, ob es den aufwendigen Auseinandersetzungen über Aufgabenverteilung, Haushaltsführung und Kinderbetreuung kommunikativ gewachsen ist und ob es gelingt, ein kleinliches Hickhack zu vermeiden, das den Familientisch irgendwann zur Kampfzone macht.
Ein anspruchsvolles Unterfangen also. Es hat sich so ergeben, Sie hörten die Kontextsendung von Sabine Bitter. Die Studie der Soziologin Tomke König trägt den Titel «Familie heißt Arbeit teilen». Sie ist vor kurzem in der Verlagsgesellschaft der Konstanzer Universität erschienen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.